Hey, Rufen hier vom Kampfsport-Podcast Ruf der Hyäne. Bevor der Podcast jetzt losgeht, wollte ich euch kurz was mitteilen. Ab sofort könnt ihr mich unterstützen. Also wenn euch gefällt, was ich mache oder was ihr hier so hört, dann könnt ihr mir gern mal einen Kaffee ausgeben. Was haltet ihr davon? Würdet ihr gern tun, aber ihr wohnt weit weg? München, Frankfurt, Berlin? Kein Problem. Ihr könnt das Ganze jetzt online machen. Und wie das geht, erkläre ich euch jetzt. Geht einfach auf buymeacoffee.com und dort gibt ihr ein Hyena-Style. Oder auch buymeacoffee.com/Hyena-Style und dort könnt ihr mir einen Kaffee spendieren. Die Kaffeepreise sind dort sogar sehr günstig. Also für nur 1 Euro bekommt ihr dort einen Kaffee. Oder könnt ihr mir einen Kaffee ausgeben. Ihr habt sogar die Auswahl zwischen 3 und 5. Und das Ganze ist ohne Anmeldung und Abo möglich. Einmalig. Ebenfalls könnt ihr mir dann dort eine kleine Nachricht zukommen lassen. Ich würde mich über jede Nachricht und jeden Kaffee freuen. Also, buymeacoffee.com/hyenastyle. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge.
You are now about to witness the strength of fight knowledge.
Ich bin jetzt nicht mehr, aber heute Morgen war ich leicht verkatert, ey, wegen dem 15. Ich habe gestern doch ein bisschen zu tief ins Glas geguckt.
Wenn es Spaß macht, ne?
Muss mal sein. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Ruf der Hyäne, der Kampfsport-Podcast. Und heute habe ich die Anke zu Besuch, die Hallo. Ja schon mal zu Besuch war, aber wir haben uns nicht persönlich gegenüber gesessen.
Richtig, heute live und in Farbe.
Live und in Farbe. Und wie ihr sehen könnt, sind wir immer noch im spartanisch eingerichteten Studio hier. Und die zweite Folge ist auf YouTube heute, gerade an diesem Tag, an diesem Sonntag, on air gegangen. Hab jetzt noch nicht geguckt, wie die Zahlen sind, ob mir Leute da geschrieben haben in den Kommentaren. In den Kommentaren gucke ich eh nicht rein. Anke, du schon.
Ja, nur ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe heute die Folge schon gehört, aber ich konnte sie nicht sehen, weil ich noch ein bisschen beschäftigt war, deswegen hatte ich sie nur auf dem Ohr und ich werde das mal nachholen mit dem YouTube-Channel.
Aber du guckst gern in die Kommentarspalte und ja. Da kommen wir direkt zu dem, König der Überleitung, zu dem Video, was für ziemlich Furore gesorgt hat. Hm. Und zwar hattest du ja mit der Mandy,
richtig,
mit der Sonja, ihr drei hattet das Fearless Females Camp.
Richtig.
Vor...
Boah,
Monat, zwei?
Juli war das.
Juli, jetzt genau. sind wir im September. Und war ein guter Erfolg, war ein voller Erfolg. Ich habe die Fotos gesehen, Mandy hat sich auch schon so ein bisschen dazu geäußert. Und dann hattest du vorab aber, oder ihr habt vorab Videos gemacht?
Genau, also wir mussten ja, oder wir wollten den Mädels ein bisschen zeigen, was die erwartet im Camp. Und dann haben wir gesagt, okay, zeigen wir einfach mal so ein Beispiel für Bodentechniken, wie man sich verteidigen könnte. Und wie immer, es war einfach nur ein Beispiel von der Technik, ohne jetzt viel Kontext drumherum und so. Und dann haben wir gesagt, haben wir das ins Netz gestellt. Und da kamen Kommentare, die mir einfach gezeigt haben, Leute, ihr kommentiert hier Sachen, ihr habt null Ahnung, worum es überhaupt geht. Das war von lecker auf Vergewaltigung. Das war so das Übelste, wo du denkst, was ist mit dir nicht in Ordnung?
Sind das so Typen, die wirklich mit Profilbild diese Meinung äußern? Oder sind das wirklich so Trolle, wo du siehst, die haben einfach mal irgendwann einen Account angelegt, fühlen sich so ein bisschen sicher?
Naja, Trolle, klar. Ich meine, wer würde sowas dann kommentieren? Könnt ihr auch anzeigen, glaube ich. So jemand, wenn man das so verfolgen
Ich habe gehört, ne? Wenn du jetzt zur Polizei gehst und sagst, ich möchte gern was anzeigen, weil mich jemand im Internet beleidigt hat, heißt es sofort, ja, müssen so eine E-Mail schreiben oder was weiß ich, sind wir nicht für zuständig. Oder ja. willkommen in der Zukunft.
Habe ich noch nicht ausprobiert, aber wie gesagt, das ist ja eigentlich solche Äußerungen, das sind schon sehr, sehr grenzwertig, ist auch nicht mehr lustig. Und also das war das eine. Das andere war dann, dass dann einer sagte irgendwie so, ja, mach das, dann schlage ich dich kaputt und so. Und dann Selbstverteidigung für Frauen bringt ja sowieso nichts. Und dann habe ich ihn gefragt so, ja, aber was sollen wir denn dann machen? Sollen wir uns dann vergewaltigen lassen oder kaputt schlagen lassen? Können dann zwischen den beiden Sachen wählen und dann lasse ich mich irgendwie kaputt schlagen, weil dann habe ich auch keine Probleme mehr, ist auch super. Und dann kam natürlich so, ja, so ist das ja nicht gemeint, aber das ist einfach total schwierig, weil die Leute auch gar nicht wissen, was sie da eigentlich sagen und in was für einem Kontext das Ganze dann steht. Wenn wir von einer Vergewaltigung reden, dann rede ich davon, dass ich um mein Leben kämpfe und darum wieder normal, was heißt normal, weiterzuleben, leben zu können danach. Und ich werde mich mit allem wehren, was ich habe. Und ich werde auch nicht fair kämpfen. Ich werde auch nicht, das ist nicht wie auf der Matte, dass der mir dann gegenübersteht und denkt, oh, die wehrt sich jetzt und jetzt geht's richtig los und jetzt kämpfen wir zusammen. So, nein, im besten Falle überrasche ich den Typen und im besten Falle habe ich gleich gute Wirkungstreffer setzen können aufgrund einer guten Positionierung, dass ich mich da rausarbeiten kann. Aber das hat ja mit Fair und Kampf und Wettkampf überhaupt nichts zu tun.
Warum, ich meine, vielleicht ist es eine dumme Frage, aber warum ist dir dieses Thema Vergewaltigung so wichtig? Weil normalerweise könntest du sagen, ich bringe einfach Frauen bei, wie sie kämpfen, wie sie sich verteidigen. Du bist Braungurt im BJJ, du bist Schwarzgurt im Krav Maga. Aber ist es, dass gerade so für die Frauen wenig angeboten wird, was das angeht, oder so was Aufklärung angeht?
Ja, absolut. Das begegnet mir auch immer wieder. Wenn wir jetzt überlegen, dass die meisten Übergriffe, also 80%, finden im sozialen Nahraum statt. Und wir reden jetzt von Übergriffen von sexueller Natur. Das ist das, was uns am meisten begegnet. Und die Grenzen werden meist schon viel früher überschritten. Und das ist das, wo sich jetzt sehr viel ansetze, dass ich sage, Mädels, überleg doch mal. Auch Leute, die einem so viel körperliche Nähe aufdrängen oder so, sei es die Kollegen oder sonst wie, was man dann immer erträgt, weil es dann der Kollege ist und da nicht unhöflich sein möchte. Böseste Sache bei Frauen überhaupt. Die wollen immer nicht unhöflich sein. Die sagen nicht nein und. Dann ist das größte Problem, was wir haben. Da fängt es schon an und das endet dann im schlimmsten Falle mit solchen Sachen. Und Vergewaltigung ist ein großes Thema und passiert häufiger, als uns allen lieb ist. Und wenn ich jetzt auch mal sage, so jede dritte bis vierte Frau hat sexuelle Gewalt erlebt, dann fangt mal an zu zählen, wenn er irgendwo in der Bahn sitzt.
Ja, das jüngste Beispiel, wo mir das wieder so ein bisschen bewusst geworden ist, ich meine, wir sind gerade hier ins Studio gelaufen und du bist an meiner Tochter vorbeigekommen. Ich bin Vater einer Tochter. Deswegen denkt man da auch, nicht nur, weil ich jetzt eine Tochter habe, aber so generell denkt man da intensiver so drüber nach. Aber das jüngste Beispiel, was wir jetzt letztens hatten, wo ich selber gedacht habe, guck mal, die meisten sind immer noch nicht so oben vom Stand her, dass die das erkennen oder dass die das wertschätzen, war die spanische Fußballspielerin, die auf den Mund geküsst worden ist, von dem spanischen Verbandspräsidenten, dass sich dann Männer geäußert haben. Ich habe zum Beispiel noch keine einzige Frau in der Öffentlichkeit gehört, die sich darüber geäußert hat oder die werden halt nicht nach außen getragen. Aber dann haben sich Männer gemeldet, wie ein Karl-Heinz Rummenigge, der gesagt hat, man soll mal nicht so ein Fass aufmachen. Und dann kriegst du sowas mit und dann machst du dir schon so Gedanken und denkst, ey, guck mal, es geht jetzt da um diesen Kuss. Und selbst für einige Männer ist das irgendwie so lapidar, soll sie sich nicht so anstellen, fertig aus. Sodass da diese Barriere, die überschritten worden ist, mal hast du dieses mitgekriegt, ne?
Ja, auch genau.
Hast du das Foto gesehen, wie er sie am Kopf hält? Das war schon in einer Art von Zwang. Er hat sie richtig ja zu sich rangezogen.
Sie konnte nirgendwo hin. Und in dem Moment ja noch schlimmer, die stehen ja in der Öffentlichkeit. Das heißt, die wird sich auch gut überlegt haben. Vielleicht hätte sie privat noch anders reagiert. Aber in dem Moment machst du ja auch kein Fass auf. Das sind ja auch wieder Sachen, die noch mit dann da hinzukommen.
Das Schlimmste ist ja, auch wenn er im Nachhinein sagen könnte, ey, tut mir leid, das war halt die Emotionen haben mich hingerissen, kam ja auch nicht.
Richtig.
Es war ja noch nicht mal die Einsicht,
genau, das hätte
zu sagen, es tut mir leid.
Ja, genau.
Ne? Und dann hat sich die Mutter, glaube ich, von dem, wir schweifen jetzt ein bisschen ab, die Mutter von dem spanischen Typen dahingestellt, von dem Verbandschef, und hat gesagt, sie tritt im Hungerstreik, denn die Frau, die geküsst worden ist, soll endlich die Wahrheit sagen.
Ja, das sind dann so Auswüchse, wo man sich dann fragt, Leute, also Wird dann schwierig. Und das sind immer aber diese Diskussionen, mit denen Frauen gerne zu tun haben. Immer, wie wird es wahrgenommen? Wie steht man nachher da? Nach dem Motto, stell dich nicht so an. Oder dann immer der Lieblingsspruch, was ist? Bist du zickig? Hast du deine Tage so? Mhm. Auf was für einem Niveau reden wir denn hier? Ich frage dich ja auch nicht, ob du schlecht gefickt hast und deswegen so schlecht gelaunt bist. Obwohl manchmal würde ich das
auch gerne tun. Die meisten haben entweder gar nicht gefickt oder wirklich schlecht gefickt.
Ja, siehst du, deswegen sind die auch so drauf. Mensch, jetzt wissen wir es.
Aber um jetzt nochmal bei dem nicht schön Thema zu bleiben. Du hast letztens eine Ausstellung besucht.
Richtig.
Und da habe ich so gedacht, andere Leute besuchen Ausstellungen, wo schöne Bilder gezeigt werden. Du bist zu einer Ausstellung gegangen, wo Kleidung ausgestellt worden ist von Frauen, die vergewaltigt worden sind. Du hast in deiner Story gesagt, du hast keine Fotos gemacht, weil das war auch, glaube ich, nicht gewünscht, ne?
Da wurde dann drum gebeten. Ich hatte Fotos gemacht, aber ich glaube, da war der Kurator der Ausstellung nicht mit einverstanden. Das hatte das Frauenzentrum Courage organisiert, sehr liebevoll. Und das wollte ich als Aufhänger nehmen, um auch da nochmal aufzuklären, weil ich glaube, nicht viele Leute gehen in so eine Ausstellung oder denken, ja, was soll man da sehen? Joko und Klaas haben das übrigens mal ganz toll gemacht auf ProSieben. Die haben einen riesen Raum voll gemacht mit so Stories und Kleidung.
Ja, hab ich mal gesehen.
Genau, also das fand ich auch eine super Aktion. Und Courage hat es eben nochmal in einem kleineren Rahmen da gemacht, in Bottrop auf dem Kirchplatz. Und dann bin ich da hingegangen und habe mir das angeguckt. Und
Warum? Einfach nur aus Neugier oder also, einfach um für dich zu sagen, ich will an meinem... Man muss ja auch kurz sagen, für diejenigen, die jetzt Anke nicht kennen, Anke ist sehr engagiert, was Frauenselbstverteidigung angeht, um einfach dich so ein bisschen weiter zu schulen oder einfach aus Neugier heraus?
Ja, weiter zu schulen. Grundsätzlich, was ich da zu sehen kriegen würde, wusste ich ja, das war mir klar, aber ich gucke mir auch immer noch gerne die Stories an, die dahinter stecken, weil jede einzelne Story, die mir Frauen erzählen oder von denen ich höre, bringt mich auch wieder weiter in dem, was unterrichte ich, wo achte ich auf Kontext, wo sind so die kleinen Fallen, wo man sagt, guck mal, das ist real und das höre ich jetzt auch nicht zum ersten Mal und das ist echt erschreckend. Und genauso war es dann da auch, dass die einzelnen Geschichten sind nicht... Klingt immer gar nicht so spektakulär und auch wie das beschrieben worden ist oder wurde, also man muss sich vorstellen, da hingen die Kleidungsstücke von den Mädels, Frauen, Kindern.
Was für ein Alter reden wir?
12, 5. Aha, genau. Wir reden eben von diesem Alter und von den Kleidungsstücken und wie die Geschichten erzählt wurden, das war Alltag für manche, wie zum Beispiel die Frau, die von ihrem Ehemann ständig vergewaltigt wurde und dann hatte der Schulden bei seinem Kumpel und dann hat er gesagt, meine Frau arbeitet das ab, die schläft dann mit dir. Das war aber normal so. Also das.
War das jetzt aus ganz Deutschland zusammen oder nur jetzt hier?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Das spielt ja keine Rolle, aber.
Aber das ist nicht normal, das ist
Das ist real.
Es ist real und es ist mehr, als man denkt. Und deswegen wollte ich darauf aufmerksam machen. Deswegen bin ich da nochmal hingegangen, um nochmal zu sagen, ich war auf so einer Ausstellung, das gibt es, guckt es euch an. Das ist es wert. Und man hat auch gesehen, wie die Frauen da durchgegangen sind, wie berührt die waren. Und ja.
Aber auch wieder nur Frauen sind durchgegangen. Keine Männer.
Ich habe den Menschen, der da stand, gefragt. Ich glaube, da hat sich auch mal der ein oder andere Mann rein verirrt, aber hauptsächlich Frauen, ja.
Erzähl mal ein bisschen. Fearless Females.
Ja, das war super.
War ein guter Erfolg.
Das war toll. Und die Frauen waren auch ganz toll.
Wie ist die Selbstverteidigung da angekommen? Ich meine, da waren ja mit Sicherheit ein paar Frauen dabei, die einige Kampfsporterfahrungen haben. Und natürlich vielleicht auch welche, die überhaupt nicht aus der Richtung kamen. Und dann kommst du an und bringst den Frauen, Mädels, da mal ordentliche Selbstverteidigung bei. Wie ist das angekommen?
Also das war ein Misch. Die Frauen hatten teilweise Kickbox oder Boxerfahrung oder so. Und da habe ich gedacht so, cool, mit denen kannst du wahrscheinlich richtig Gas geben, weil die können ja schon treten und schlagen und den Rest, das machen die dann wahrscheinlich so. Was dann aber passiert ist, ist, dass die eher überfordert waren mit dem Kontext, mit dem, was sie dann machen sollten, mit auch der Positionierung, mit dem Vorher, mit dem Nachher, weil das ist ja genau der springende Punkt. Wie gehe ich in sowas rein, wie ready bin ich und was passiert hinterher? Ich kann nicht einfach schlagen, treten, irgendwas machen, an der Person dranbleiben, ich muss mich distanzieren, ich muss mich umgucken. Und die waren sehr beschäftigt damit, das irgendwie für sich klarzukriegen. Und da war ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen erstaunt, weil man ja mal denken würde, das sind Leute, die haben sich mit Kämpfen schon auseinandergesetzt, das müsste denen ja eigentlich total leicht fallen. Hm. Aber wenn man dann mal an den Haaren gezogen wird oder mal gewürgt wird, ist es dann auch wieder eine andere Sache. Und ja, wie gesagt, ich sage ja mal, wer kämpfen kann, kann kämpfen. Man kann letztendlich auch mit Schlägen und Tritten auf sowas antworten. Aber wir Frauen, dadurch, dass wir schwächer sind und körperlich unterlegen, funktioniert das eben nicht immer. Reichweite oder der andere hält so fest, dass da überhaupt nichts funktioniert und dann muss ich andere Tricks aus der Kiste holen.
Jetzt ist das ja so, dass viele, oh warte, ich muss mal mein Mikro wieder lauter machen. Test, test, so, sehr gut. Jetzt ist das ja so, dass viele, die, sagen wir mal, aus dem Taekwondo kommen oder aus dem Kickboxen kommen, dann auch eigens ihre Selbstverteidigung anbieten. Und da hatten wir uns gerade so ein bisschen im Vorfeld schon unterhalten, dass viele immer noch vergessen, Selbstverteidigung heißt nicht, die Techniken von einem Mann anzubringen, sondern schon im Vorfeld auf bestimmte Sachen zu reagieren. Wie schwer ist es den Frauen gefallen, gerade in diesem Camp, das erstmal so ein bisschen umzusetzen oder zu verwirklichen? Ah, es kommt ja auch so ein bisschen auch auf die Kopfsache an. Das Bauchgefühl. Irgendwas stimmt nicht in dieser Situation, ich muss jetzt reagieren oder ich muss, so wie du gerade gesagt hast, die meisten trauen sich dann nicht, irgendwas zu sagen. Und begeben sich dann freiwillig, / unfreiwillig in diese Situation. Wie schwer ist es den Frauen gefallen? Hast du da gemerkt, dass da viele auch mal so auf einmal angefangen haben zu denken? Vor allem nicht zu denken, aber nachzudenken, zu realisieren, oh mein Gott, das geht ja um diese Self-Awareness.
Es geht um dich,
gerade
es geht
jetzt um deine Gesundheit. Mandy und Sonja, die ja nicht aus der Selbstverteidigung kommen.
Ja, das ist nämlich genau der springende Punkt. Und da ist auch das größte Problem. Es hat ja einen Grund, warum jemand Krav Maga erfunden hat, der gute Lichtenfeld, weil das eben, wenn sobald sich der Kontext ändert und sobald es nicht nur zum Kämpfen da ist, sobald es persönlich wird, ist das was anderes. Und es reicht dann nicht, dass ich sage, ich lege jetzt einen Schalter um, das ist ja wie jemand wird auf die Glocke schlagen und dann fange ich an zu kämpfen oder mache irgendwas, sondern die Situation baut sich auf. Ich habe mich vielleicht irgendwo hinbewegt, wo es nicht gut war oder ich habe irgendwas anderes nicht wahrgenommen. Und wenn ich dann schon alles ignoriere oder da nicht wach bin und sage, okay, ich müsste mich jetzt mal ein bisschen, müsste mich positionieren, müsste mal gucken, so da läuft vielleicht irgendwas schief. Ich nenne das immer so, es ist wie, wenn ein Sprinter in den Startblock tritt. Dann wird er ein gutes Rennen laufen können, weil der im Kopf ready ist, der wartet auf den Startschuss, der legt los. In der Selbstverteidigung muss ich mir den Startschuss geben. Das heißt, wenn irgendwas schief läuft, bin ich dafür verantwortlich zu sagen, okay, jetzt bin ich mal ready, jetzt gehe ich mal so ein bisschen in meine Position, jetzt habe ich meine Arme nicht mehr unten und meine Hände nicht in der Tasche oder habe vielleicht noch was ich benutzen kann. Ja. Und wenn dann sich das weiterentwickelt, dann muss ich mir irgendwann das Signal geben, loszulaufen. Und das Schwierige ist, dass ich das tun muss. Das macht niemand anders für mich. Und das fällt Frauen natürlich besonders schwer, weil wann sollen sie es machen?
Bist du denn der Meinung, dass einige es gut aufgenommen haben und zumindest verstanden haben und umgesetzt haben?
Ich denke, viele waren erstaunt oder auch ein bisschen erschrocken über das, was über dann was passieren könnte. Ja, wenn man sich jetzt so einen Übergriff vorstellt.
Ach so, okay. Habt ihr es dann komplett auch nachgespielt?
Wir haben jetzt mal Thema gemacht, so wie Würgen und Haare ziehen, weil ich finde, das sind so Dominanzsachen, die passieren Frauen am häufigsten. Und wenn ich dann mal reingegangen bin und habe dann mal in den Haaren gezogen, hat man schon gemerkt, so, oh, weil ich ja nicht nur, ich mache das dann, wenn man es ein paar Mal gemacht haben, auch mal ein bisschen heftiger, dass man mal merkt, so nein, es zieht nicht jemand nur so, nein, es reißt dir jemand den verdammten Kopf nach hinten. Und auch das muss geübt werden. Also man muss auf diese Intensität auch gefasst sein. Deswegen nutzt es mir nichts, ein bisschen Selbstverteidigungstechniken zu machen und sich zu stärken, wenn man dann nicht in der Lage ist, auf diese Aggressionen, auf diese Gewalt auch zu reagieren. Das muss man bei den Frauen einfach langsam aufbauen im Training, dass man sagt, man muss die Toleranz immer weiter hochsetzen und die Intensität immer weiter steigern, dass die überhaupt damit umgehen können.
Das ist jetzt so eine Gratwanderung. Ich glaube, die Selbstverteidigung trainieren oder lehren, wissen jetzt, glaube ich, wovon ich rede, wenn du sagst, du hast den Frauen direkt in die Haare gegriffen, so ich sage jetzt mal beim ersten Mal, einige sind direkt geschockt und sagen, ist nichts für mich, ist zu heftig. Ich habe ein bestes Beispiel gehabt, wir haben am Freitag Kindertraining gehabt und da war ein neues Mädchen, 15 Jahre alt, sehr, sehr schüchtern. Und ich musste sie wirklich, wie gesagt, ist die erste Stunde, ganz, ganz langsam ranbringen mit dem Schubsen. Und du merkst, dass sie selber auch so ein bisschen Angst hat, jemanden zu schubsen. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich meine, wir reden jetzt in deinem Fall von erwachsenen Frauen, aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich hätte sie jetzt direkt ins kalte Wasser geworfen, Helm aufgesetzt und gesagt, los, Sparring, auch wenn du nichts kannst, die wäre nicht mehr wiedergekommen.
Ja, aber sowas mache ich ja nicht und davon rede ich auch gar nicht. Nein. Ich rede davon, dass nämlich gerade ich als Trainer muss einschätzen können, wie viel kann ich der Person gerade zumuten. Und ich werde immer nur so viel tun oder so viel aufzeigen, dass da so ein Aha-Effekt auftritt, dass man sagt, okay, ich habe jetzt verstanden, worum es geht. Und wenn Leute natürlich schon besser dabei sind und ein bisschen handfester und
das
so, dann
greift aber,
man auch mal mehr zu.
Das meinte ich aber. Da ist ja so eine Gratwanderung. Gerade wenn du so ein Seminar hast von eine Woche oder ein Tagesseminar oder ein Wochenendseminar, du kannst den Leuten nicht direkt sofort hardcore zeigen, was Sache ist. Deswegen, für die, die jetzt selber aus der Selbstverteidigung kommen und trainieren und lehren, das ist schon eine andere Hausnummer, ne?
Auf jeden Fall. Und das ist auch das größte Problem beim Frauentraining, dass man Sachen einfach langsam aufbauen muss, aber dass sie auch verstehen müssen, dass dieser Aufbau stattfinden muss und dass es auch immer noch ein bisschen mehr wird, sodass man dran gewöhnt wird, weil wenn wir über einen Selbstverteidigungskurs reden und nicht über einen Präventionstalk, dann reden wir darüber, dass du dich damit auseinandersetzt, wie es ist, wenn du in einer gewalttätigen Situation dich wehren musst. Ja, und das muss man ja irgendwie simulieren. Das heißt, mein Job als Trainer ist es jetzt bestmöglich zu schauen, wie kommen wir safe dahin, dass alle noch okay sind damit, dass alle mitgezogen werden, dass da keiner überfordert wird, aber dass wir das Level natürlich immer weiter hochschrauben, weil ich kann mich nicht dahinstellen und kann dir ein paar Grifflösetechniken zeigen, das ist ganz toll, damit kommst du da ganz easy und entspannt raus, weil das ist Bullshit.
Und da gibt es eine Menge.
Richtig.
Es gibt eine Menge, die Selbstverteidigungskurse anbieten. Wir hatten damals das leidige Thema mit dem Vendôme und mit anderen Menschen, die von sich behaupten, sie sind Selbstverteidigungstrainer und Experten, die dann suggerieren, innerhalb vom Wochenende bringe ich dich in Topform und wenn du das verinnerlichst, die Techniken, die ich dir zeige, kommst du überall wieder lebend heraus. Das beste Beispiel ist, ich habe letztens wieder ein Programm gesehen von der Volkshochschule Gelsenkirchen, wo Selbstverteidigung angeboten wird. Und wenn du dann diese Fotos siehst von diesen, meistens sind es so ältere Dudes, aber wenn du dann auch so mal die Leute googelst oder so, weiß ich nicht, kommt aus dem Taekwondo oder aus dem Polizeisportverein und hat mal Judo gemacht oder was weiß ich. Und dann dieses Klassische wieder, ne, auf Abstand, halt, nein, stopp, dieses, was man kennt. Ne?
Ja. Am besten noch mit ausgestreckter Hand, halt, stopp, wo ich denke, du siehst aus wie der letzte Spacko. Willst du
aber wie kriegt, so man, wie kriegt man das denn aus den Menschen raus? Wie kriegt man das raus, zu sagen, das, was du da machst, ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber damit... Das ist einfach nur Geldmacherei. Für mich ist es Geldmacherei.
Das ist Geldmacherei, das stimmt.
Ich meine, du Volkshochschule-Kurs zahlst du nicht viel Geld, aber das ist Geldmacherei.
Aber es ist verschwendete Zeit. Und vor allen Dingen, ich möchte ja Leute dadurch stärken, dass sie bei mir nicht irgendwas lernen, wo sie denken, so, sie haben jetzt ein gutes Gefühl. Ich möchte Substanz schaffen. Das heißt, ich möchte, dass sie mehr Skills erlernen, dass sie sich besser präsentieren können, dass sie besser dastehen. Die werden ein besseres Körperbewusstsein haben. Die werden auch wissen, wozu sie in der Lage ist. Ich lege auch sehr viel Wert darauf zu sagen, vielleicht an der Stelle wäre das eine schlechte Lösung, weil das kannst du gar nicht leisten. Du musst das irgendwie anders machen. Das funktioniert nicht. Und das überprüfe ich selber auch immer sehr viel, dass ich mit meinem Trainingspartner wirklich versuche, so viel Gas zu geben wie möglich. Und der zeigt mir auch ständig meine Grenzen auf und sagt so, und gerade an der Stelle wird das nicht funktionieren. Das muss ich aber wissen als Trainer. Ich kann mich nicht dahinstellen und sagen, so, ich habe so ein geiles System, kannst dich gegen alles wehren. Nein, kannst du nicht. Ich kann dir bestmöglichst helfen, dass du dich besser positionierst, dass du bessere Entscheidungen triffst, dass du auf mehr Sachen aufmerksam gemacht wirst und auch dich besser vertreten kannst. Darum geht es ja auch. Die meisten Frauen vertreten sich einfach wahnsinnig schlecht in jeglicher Lebenssituation. Und auch das, da kommt es nämlich in den Alltag mit rein. Das soll ja nicht nur für die Selbstverteidigung sein. Selbstverteidigung verstehe ich gerade für Frauen mehr als ein Lifestyle. Guckt mal, wozu ihr fähig seid. Schaut mal, was noch euch, in euch steckt. Ich habe auch Schülerinnen gehabt, die haben angefangen, bei mir waren noch recht jung im Studium und die haben dann nachher in sozialen Einrichtungen gearbeitet und sagten, ich war einfach ruhiger und ich konnte mich besser darstellen und wurde auch von den anderen besser wahrgenommen, weil ich einfach wusste, wenn irgendwas schief läuft oder da rastet mal einer aus oder sonst wie, ich bin nicht hilflos, ich kann mich besser positionieren. Ich habe Schülerinnen gehabt, die kamen zu mir und sagen, auf der Arbeit ist eine Kollegin von mir zusammengeschlagen worden. Ich stand quasi daneben, ich konnte nichts machen, ich kann so nicht arbeiten. Ja, wir reden jetzt so natürlich von Kliniken und so, wo das auch immer häufiger vorkommt, aber da auch leider nicht viel passiert, dass das Personal dementsprechend mal geschult wird und dass denen Hilfestellung gegeben werden. Können ja auch taktisch, ja genau, können aber auch taktische sein. Manchmal sind es ja auch räumliche Veränderungen, die dabei helfen, dass Sachen nicht so eskalieren können oder auch taktische Entscheidungen, dass wenn ich merke, da ist vielleicht so ein Kandidat, da wird's nicht, da könnte es euch gleich auch verrutschen, dann schicke ich eine Kollegin mit rein. Oder dann tue ich so, als hätte ich in dem Raum was zu tun. Oder was weiß ich, was man noch tun kann, um einfach da eine andere Präsenz zu schaffen, dass man sich vielleicht überlegt, ja, ausrasten, jetzt nicht so toll, weil die ist nicht mehr alleine, die Person. Das zieht sich ja durch alle Bereiche.
Ich hatte mal, ich glaube, ich habe das mal in der Folge kurz erwähnt, ich hatte mal eine Anfrage bekommen für so eine Art, ja, technische Schulung oder einfach mal so, wo man Augenmerk drauf legen könnte, für eine Einrichtung, die Leute empfängt, die psychisch nicht ganz stabil sind. Und die werden dort von Ärzten untersucht und dann wird hinterher ein Gespräch stattgefunden. Und dann hatte mich der Leiter dieser Abteilung, den kannte ich oder den kenne ich immer noch, und der hatte gefragt, hör mal, kannst du nicht mal einen Tag vorbeikommen und mal so gucken, ob es irgendwelche Sicherheitsrisiken oder Faktoren gibt, die wir ausmergeln können. Und dann bin ich dann vorbei. Warte mal eben. Ist jetzt das letzte Mal, dass ich die Kamera andrücke. Ich weiß nicht warum, aber die springt alle paar Minuten aus. Deswegen ist jetzt das letzte Mal, dass ich diese Kamera anmache. Ihr müsst es entschuldigen. Auf jeden Fall bin ich dann vorbei und er hatte mir die ganzen Sachen so gezeigt. Ich bin einfach nur mit ihm so durch die ganzen Räume gelaufen. Da gab es einen Aufenthaltsraum mit einer Küche. Und dann hat er erzählt, ja, und hier sitzen die und essen. Und dann sage ich, was sind das für Leute? Und er sagt, das sind meistens wirklich psychisch kranke Menschen. Auch zum Teil Menschen, die dann in bestimmten Behandlungszimmer, da war ein Tisch, komme ich gleich noch zu, da war ein Computer, der Arzt saß da mit dem Rücken zu demjenigen und hat ihm dann mitgeteilt, weiß ich nicht, du musst weiter arbeiten, diese Berufsunfähigkeit wurde da auch zum Teil getestet. Und dann werden dann Leute meist aggressiv, sagt er, und da ist es schon vorgekommen, dass dann, ja, auch mal Stühle fliegen, und er wollte gucken, ob man da was machen kann. Und dann sind wir so da durch, und habe ich gesagt, er zum Ersten in diesem Raum, du sitzt mit dem Rücken zu demjenigen. Das ist schon mal extrem schlecht. Warum platzierst du nicht den Tisch so, dass du denjenigen im Blickfeld hast und. Dann waren wir in diesem Küche, in der Küche, Aufenthaltsraum. Der erste Gang von mir war wirklich zur Küche. Hab die Schublade aufgezogen, Messer. So, dann habe ich ihm dann so im Nachhinein auch so alles erzählt. Ich meine, ich bin jetzt kein Sicherheitsexperte, aber er hat das gemacht, weil wir waren befreundet oder sind befreundet. Und ich habe gesagt, komm, ne? Ich tue ihm mal den Gefallen. Und das sind so Sachen, die ich angesprochen habe. Auch das mit dem Tisch einfach nur verrücken und so. Und ein Jahr später war ich wieder da und es hat sich nichts geändert.
Ja, dann hast du keine Fragen mehr, ne?
So, dann denke ich mir, warum holst du dann jemanden, der dir das erklärt, wo da die Möglichkeiten sind, wo da die Gefahren sind, und dann wird nichts umgesetzt. Und so wie du jetzt gerade gesagt hast, in den Kliniken und so, da ist das Geld nicht da, und ich glaube, die Leute haben zu viel um die Ohren, um zu sagen, na, das können wir jetzt hier nicht alles so umsetzen.
Das ist ja das eine. Das ist
meine Theorie.
Ich habe aber noch ein Beispiel. Frauenberatungsstelle in Mülheim. Da ist vorher so ein Second-Hand-Laden unten drin. Erstmal, wenn du da hinkommst, das ist ja in der Nähe vom Hauptbahnhof, dann ist das an einer relativ dunklen Ecke, die auch abends nicht beleuchtet ist. Punkt Nummer eins, mach doch da mal einen Scheinwerfer hin. Das wäre ja schon mal super. Punkt Nummer zwei, es gibt doch keine Videokameras oder sonst irgendwas. Oder irgendwas, was den Mitarbeitern, die auch in dem Second-Hand-Laden stehen, weil da geht man als erstes unten rein. Und das ist ein bisschen, ich fand das ein bisschen überwältigend, weil der Laden ist so zu, dass du auch gar nicht weißt, wo du hin kannst. Du wüsstest auch gar nicht, wo kann ich flüchten. Ich habe ewig gebraucht, bis ich irgendwie den Notausgang gesehen habe. Und das war alles so ein bisschen bedrückend. Und die Mitarbeiterin, die da drin steht, hatte auch jetzt keine Möglichkeiten, da riesig sich zu helfen, wenn da irgendwas ist. Und da ist dann auch mal ein Vorfall gewesen, dass so einer reingekommen ist und hat sich dann einfach mal lustig ausgezogen.
Ich meine, Kranke gibt es an jeder
Ecke. Das ist bekloppt. Und die Frauenberatungsstelle war dann oben drüber, aber die Mädels kriegen natürlich dann auch nicht so viel davon mit. Aber dann habe ich auch gesagt, warum habt ihr keine Außenbeleuchtung? Warum habt ihr nicht irgendwelche Konzepte? Ihr arbeitet da alleine. Wenn die abends irgendwelche Termine hatten im Winter, sind die schon mal eher mit den Kundinnen um den Block gelaufen, weil man sich das dann da sparen wollte. Da ist doch irgendwas schiefgelaufen. Aber da sind wir wieder bei manchmal, ich weiß nicht, städtischen Sachen oder wer da.
Wollte ich gerade sagen, städtische Sachen. Kostet ja auch alles Geld, ne? So ein Scheinwerfer nachts irgendwie zu beleuchten, das geht ja ins Geld. Hier vorne ist auch ein kleiner Lebensmittelmarkt. Da wurden schon zweimal Frauen hinten, so ähnlich, dunkle Ecke morgens überfallen. Mitarbeiter und Kohle für einen Scheinwerfer ist nicht da, aber wo haben sie die Kohle reingesteckt? Für eine Firma, die vorne jetzt, war auch sogar im WDR, die vorne jetzt eine Kamera platziert haben. Das heißt, für Leute, die dort parken und nicht einkaufen, kriegen sofort ein Knöllchen von 29,90.
Oh, das lohnt sich, ne?
Ne? Was willst du dazu sagen? Aber ich weiß nicht, muss immer, glaube ich, erst was passieren, bis die Leute irgendwann mal wach werden. Mehr als hinweisen kannst du ja nicht. Du hattest jetzt, ich glaube Anfang des Jahres, hast du, kann man ja sagen, deinen Job an den Nagel gehängt und hast dich selbstständig gemacht.
Ja, nicht Anfang des Jahres, sondern Anfang des Jahres habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich ein Sabbatjahr erstmal nehmen möchte von meinem Theater. Ich bin ja Maskenbildnerin am Theater, ist mein eigentlicher Beruf.
Ich wollte mal Maskenbildner werden.
Echt?
Ja, weißt du warum?
Du wolltest schöne Haare machen.
Nein, ich wollte Maskenbildner werden, weil ich damals extrem spannend fand, so irgendwelche Monstermasken und so zu bauen, so wie im Film.
Das ist ja auch mega cool.
Ja, und dann bin ich zum Berufsinformationszentrum und dann habe ich gesagt, ich will Maskenbildner werden. Und dann gab es diese VHS-Kassetten, die du reinlegen konntest und dann haben sie erklärt, ne, und dann war, erstmal musst du, glaube ich, Friseur machen und dann einfach nur Perücken sticken, ne? Und da habe ich gedacht, okay, dann bin ich raus.
Sagen wir mal so, in Deutschland musst du alles können und das ist eigentlich auch das Schöne an der Ausbildung hier, weil es ganzheitlich ist, also du musst wirklich alles können. Wenn du nur Monstermasken machen möchtest, dann musst du in Amerika lernen, dann machst du auch nur Monstermasken. Und das war mir zum Beispiel zu langweilig, ich wollte mich nie, also ich mag das auch sehr gerne, Formenbau und Modellieren und so, aber ich wollte nie nur das machen, ich wollte mal alles machen, die gesamte Person, deswegen bin ich auch hier geblieben und hab das immer lieber getan. Aber naja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Januar hatte ich so eine kleine Krise, wo ich sagte, ich muss jetzt mal meine Nase rausstecken und was anderes tun. Hab mich dann um einen 20-Stunden-Job gekümmert, dass ich wenigstens meine Krankenversicherung und so irgendwie bezahlen konnte und ein bisschen die Fixkosten decken. Und habe ich gedacht, so, und jetzt haben so viele Leute geschrien, ach, Anke, selbstverteidigen und für meine Tochter und hier und da und kannst du nicht. Habe ich gesagt, so, ich mach das jetzt. Wie, es kommt keiner, ne? Und habe das alles organisiert und ab August habe ich dann gestartet mit jetzt Selbstverteidigungskursen. Wie gesagt, ich unterrichte einmal im Frauenzentrum Courage. Dann habe ich jetzt zwei Kurse laufen, die starten ab September am Montag für Teenager-Mädels zwischen 12 und 17. Übrigens auch nochmal ein Thema für sich, weil was da los ist und was da besprochen werden sollte oder worauf die jungen Mädels aufmerksam gemacht werden sollten, mal ganz ab von Selbstverteidigungstechniken, die dann lernen, ist auch echt wichtig, weil da fangen die an rauszugehen und die werden mit 12 und 13 mit Themen konfrontiert, meistens mit sexuellem Hintergrund natürlich. Und dank des Internets ist das ein Riesenthema geworden, wo man einfach auch sensibilisieren muss, wo man den Mädels mal sagen muss, so, darauf solltet ihr vielleicht mal gucken und lasst euch darauf nicht ein. Deswegen, ich werde das immer so ein bisschen mischen, dass man auch 10 Minuten mal über Sachen redet und den Rest macht man dann mit der Selbstverteidigung.
Aber was ist denn so zwischen 12 und 17, wo du sagst, das ist gerade bei den Mädels ein ganz großes Problem? Ich würde jetzt so sagen, Mädchen unter Mädchen ist ein viel größeres Problem als Junge mit Mädchen in dem Alter.
Auch. Das ist total krass. Die kämpfen auch wieder an allen Fronten. Also man hat einmal über die Internetplattform Cybergrooming, dass tatsächlich ältere Säcke sich da einzecken und sich da irgendwelche Freundschaften erschleichen und übelst, richtig übelst. Die haben sogar Skripte dafür, die tauschen die untereinander. Gab es auch mal eine tolle Reportage auf RTL. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich sowas mal sage. Aber ja, haben die super recherchiert. Da haben sie nämlich eine Schauspielerin, die aussah wie so 12, 13, haben die auf so Foren unterwegs sein lassen und dann haben sich da auch Leute drauf gemeldet und was dann da gekommen ist, das war ein Sumpf. Und damit haben die zu tun. Oder hier schicken von pornografischen Aufnahmen irgendwelche WhatsApp-Gruppen, wo dann Leute extern eingeladen wurden, die eigentlich gar nicht in der Gruppe sein sollten, weil irgendjemand einfach dachte, ach, der ist auch nett und lustig und den schicke ich mal.
Aber Schlägereien untereinander, ist das noch so ein Thema?
Habe ich nicht so viel mitgekriegt, anders aber.
Also mehr die Älteren.
Und Manipulation, also dass die echt einen üblen Bitch-Faktor haben, auch schon in dem Alter, was sie so miteinander anstellen. Ja, dass man die beste Freundin nur für sich haben will und die psychisch auch so manipuliert, dass... Ja,
aber das war früher auch schon, glaube
ich. Ja, aber zu einem richtig krassen Extent mit Schlagen, ne? Auch da.
Ja. Mhm. Also ich kann mich früher an meine Schulzeit erinnern, dass Mädchen untereinander schon ganz übel aufeinander losgegangen sind. Also es war, ja, jetzt, war jetzt selten so in, ich rede jetzt so im Alter von 15, 16, 17, dass es da hieß, wir müssen die Mädchen irgendwie schulen, weil sie irgendwie von Jungs blöd angemacht werden. Natürlich hast es jetzt vermehrt, dass Frauen auf der Straße blöd angemacht werden. Ich bekomme das jetzt regelmäßig mit von den anderen Storys. Aber so früher war immer so Mädchen, Mädchen, die haben richtig aufeinander draufgehauen.
Ich habe jetzt eher, wir werden sehen, ich habe gerade erst angefangen, also manches wird mir zugetragen aus so meinem Umkreis, die sagen so, damit hat meine Tochter jetzt gerade zu tun, und das andere ist natürlich, wenn ich dann in so Kursen bin, dass die Mädels mir dann was erzählen, was passiert ist, wo man dann auch denkt, ja krass, und das war bis jetzt immer eher auch von außen noch, dass ältere Männer da irgendwie ihre Finger mit im Spiel hatten.
Läuft das denn gut an? Jetzt so,
kann ich dir nächste Woche sagen.
Nein, ich meine nicht den Mädchenkurs, ich meine so jetzt deine Entscheidung, mal das Sabbatjahr zu nehmen und die Kurse so ein bisschen zu testen.
Ja, bis jetzt bin ich zufrieden. Wie gesagt, meine regulären, also meine regelmäßigen Kurse laufen ja jetzt erst an ab September, aber ich habe schon einige Seminare gegeben. Ich bin gut gestartet mit den Fearless Females. Es war ein schöner Anfang für die ganze Zeit und da haben wir auch im Oktober wieder das nächste Camp. Und
Saarland, ne?
Genau, das ein oder andere Seminar kommt immer noch mal rein. Also ich bin jetzt auch am Wochenende buchbar, weil ich dann nicht mehr im Theater arbeite. Ganz neue Erfahrung hier. Und auch da steht noch das ein oder andere Seminar an. Also,
wenn du so viel Seminare und Training gibst, kommst du dann selber noch zum Training?
Also jetzt gerade habe ich sowieso das Problem, dass ich mir vor dem Camp, das war auch so geil, eine Woche vorm Camp so übel den zweiten Zeh gebrochen hatte. Also die Röntgenaufnahme willst du gar nicht sehen.
Wobei?
Beim BJJ, ich bin leider so ein bisschen verschoben worden auf der Matte und der Zeh ist stehen geblieben.
Welcher Zeh?
Weitergegangen. Der zweite, der okay. Zeigezeh quasi. Also blöd, weil der viel belastet wird. Wenn man sich vorstellt, dass man so einen Ast einmal so umdreht, wie so, wenn man Brennnessel macht bei anderen Menschen, dann hat man...
So?
Ja, ich kann dir gleich mal die Aufnahme zeigen.
Ja, aber wie hast du das hingekriegt?
Frag mich nicht, ich bin Experte für komische Sachen. Nein, das war echt ein blöder Zufall. Passiert beim Training. Ich glaube, die Matte war nass und ich bin gerutscht und dann war da ein Stück trocken und da ist der Zeh einfach stehen geblieben. Und ich habe dann mit Arbeitssicherheit schon im Camp unterrichtet und stand mehr auf einem Bein wie so ein Flamingo. Das war nicht so geil, aber hat trotzdem funktioniert. Naja, und dann hatte ich ein bisschen, was heißt trainingsfrei, unfreiwillig, und jetzt fange ich wieder langsam an. Der Zeh ist immer noch nicht zusammengewachsen.
Ja, das dauert. Ich hatte mir mal auch den zweiten Zeh gebrochen. Habe ich die Autotür aufgemacht, ist mir eine dicke Autobatterie genau auf den Zeh geknallt.
Ach, schön.
Und möchte man nicht nochmal haben. Aber der Arzt hat mir gesagt, der dicke Zeh ist wohl das Schlimmste.
Ja,
das ist
klar.
Das größte Problem.
Da stehst du ja auch drauf.
Da stehst du drauf.
Der zweite geht noch, aber man
braucht
natürlich...
Der kleinste ist eigentlich unnütz, ne?
Genau, ich glaube, den hat sich jeder auch schon mehrfach gebrochen.
Ja.
Aber... Das Problem ist natürlich jetzt so Sachen wie Single-Leg-Takedowns, die Transition von oben nach unten, Abdrücken bei Schlagtechniken und. Das ist noch nicht so schön, deswegen, damit fange ich jetzt langsam wieder an. Aber sonst trainiere ich natürlich auch immer noch mal selber, weil ich muss mich ja immer schön in Frage stellen und gucken, funktioniert das, geht das, fit bleiben, ne? Trainer, die selber nicht trainieren.
Hast du jetzt, ganz genau, hast du jetzt, seitdem du so ein bisschen auf dich selbst gestellt bist, Techniken für dich selber ein bisschen beiseite gelegt oder mehr im Vordergrund gedrückt, wo du sagst, das ist was, das bringt eigentlich nichts und das ist eine Technik, wo ich sagen würde, da muss mehr so der Augenmerk drauf gelegt werden.
Da ich ja Frauen unterrichte oder mich auf Frauen spezialisiert habe, habe ich erstmal alles in den Vordergrund gerückt, was Angriffe abdeckt, mit denen die zu tun haben. Sprich, die ganzen Dominanzsachen wie würgen, Haare ziehen, Kleidung greifen, limitieren, greifen.
Stopp. Haare greifen von hinten.
Ja.
Versuch das mal zu erklären.
Haare greifen von hinten. Wenn
wie du dich dagegen wehrst.
Wenn mir jetzt jemand von hinten richtig schön in die Haare reinpackt und mich dann daran nach hinten zieht, ist ja das Problem, dass mein Kopf nach hinten gerissen wird. Meine Halsmuskulatur ist nicht so stark, dass die mal eben dann gegenhalten kann. Deswegen ist meine erste Aktion, dass ich mich schnellstmöglich an diesen Arm ranschmeiße, weil der Arm ist ja das, was zieht. Das heißt, ich drehe mich einmal ein und über unten, bitte nicht über oben, sonst reißt euch die Haare raus. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Dann
greifst du das Handgelenk?
Nee, die Beine? Ich gehe mit quasi hier der kleinen Affenhand, sagen wir mal, ne? fünf Finger über unten in die Ellbeuge rein, sodass der ganze Unterarm an meinen Oberkörper gebunden ist. Und das ist der Witz daran. Also ich zecke mich quasi einmal komplett an diesen Unterarm und dann kann der mich komplett ziehen, aber kann mir nicht einmal an meinen Haaren ziehen. Und weil ich ja sowieso gerade mit Schwung auf den Kandidaten zu mich bewege, kann ich auch gleich schön mit der rechten Hand, die ist ja noch frei, in die Eier schlagen. So, und dann habe ich schon mal den ersten Wirkungstreffer gesetzt, weil das werde ich treffen. Und selbst wenn ich das nicht treffen würde, kann ich gleich weiter attackieren, weil ich mich ja, wie gesagt, die rechte Hand ist ja noch frei und das Knie ist frei. Da habe ich genug Möglichkeiten. Aber das Wichtigste ist erstmal diese Unterbindung von dem Zug, dass das aufhört. Und das unterbinde ich, indem ich den kompletten Unterarm an meinen Oberkörper binde.
Würde die Frau dich angreifen, wäre der gleiche Schlag unten in die Gegend?
Du wirst lachen. Du wirst lachen, weil A, das schockt erstmal, damit rechnet auch keiner.
Aber Schmerz ist genauso wie
ja, mit flacher Schlag Hand in den Hoden. Ist das nicht so schlimm, aber das Knie ist schlimm. Da übrigens lustige Story zum Camp noch. Wir haben erst morgens Selbstverteidigung trainiert und da kam nämlich auch die Frage, ja, wenn bei Frauen macht das denn, tut das denn überhaupt weh? Und ich denke so, naja, also das Knie ist das Schlimmste, so ein Schlag schockt einfach nur, aber dann attackiere ich eben weiter das Gesicht, das ist ja egal, ob ich jetzt oben, unten, ich attackiere sowieso in Wellen und weiter, also ich mache ja nicht nur einen Angriff. Und dann hatten die danach Muay Thai Training, wo die keinen Tiefschutz anhatten und haben dann Knie gemacht und weil die offensichtlich irgendwie immer noch schön konditioniert waren oder nicht richtig getroffen haben, ist das ein oder andere Knie auch mal im Genitalbereich gelandet und dann saßen sie erstmal an der Seite.
Wie lange? Ich muss das jetzt fragen. Leute, ich habe nicht vor, irgendeiner Frau unten das Knie reinzurammen, aber die Männer wissen, wie leicht es ist, jemanden in die Knie zu zwingen als Mann unten, wenn da unten ein Schlag reinkommt. Jetzt meine Frage. Was passiert denn wirklich, wenn ich wirklich mit einer Faust oder mit der flachen Hand unten in die Babymaschine einmal rein donner? Also jetzt nicht rein, sondern wirklich davor. Wie lang ist diejenige Person so ein bisschen erstmal mit sich selbst beschäftigt?
Also ganz ehrlich, die flache Hand stört mich jetzt nicht so. Das ist blöd, da zuckst du dann mal. Aber Knie ist eben Knochen auf Knochen. Da ist ja unten nichts, was gepolstert ist.
Also
ist das was so weh tut.
Okay, also ist das quasi das gleiche Gefühl wie Schienbein auf Schienbein?
Ja,
okay, dann haben wir ein Problem halt mit den Hoden.
Ja, also ja, super, weil sonst wüsste ich ja nicht, was ich machen sollte gegen euch.
Okay, gut zu wissen, weil ich dachte, das weiß ich nicht, vielleicht unten irgendwie ein anderer Schmerz bei euch herrscht.
Also Schienbein auf Schienbein, glaube ich, beschreibt es schon ganz gut.
Okay.
Weil diese
auf den Schambeinknochen.
Genau, das ist einfach Knochen auf Knochen, das ist nicht schön. Hm. Aber natürlich, je nachdem, wie schmerzempfindlich du bist, recoverst du schneller oder weniger schnell.
Als ein Mann.
So, ja.
Ja, das ist nicht gut, das Gefühl, kann ich euch Frauen sagen. Also, wie gesagt, solltet ihr euch mal in so einer Situation bewegen, da ist wirklich Nonplusultra. Also, ich glaube, wir waren mal 2013, waren wir in L.A. am Venice Beach und da stand ein Typ auf dem Skateboard und der hatte ein Schild hochgezeigt. Da stehen wirklich immer nur ausgeflippte Typen und die malen dich dann für Geld und der Typ hatte auf dem Schild irgendwie für $1 oder $5 kannst du ihm in die Eier treten. Ich habe auch keinen gesehen, der ihm das Geld gegeben hat, ich wollte ihm auch selber nicht geben, aber so im Nachhinein habe ich gedacht, es gibt auch Leute, die, weiß nicht, vielleicht da irgendwie einen sexuellen Fetisch rausziehen, keine Ahnung.
Ja, die schreiben dich dann auch an über Insta und fragen dich dann, wenn die sehen, was du für Videos machst, wie das denn genau ist oder was man für einen Tiefschutz anhaben sollte und. Also das ist auch wieder sehr
schön. Wie, was man für einen Tiefschutz anhaben sollte?
Ja, ich hatte mal, das ist auch eine geile Story, jemand, der oder die, weiß man ja nicht, hatte mich angeschrieben und sagte, sie macht ein Projekt von der Uni und
Klassiker.
Hier genau, ja, über Frauenselbstverteidigung und wie wirkungsvoll das ist und hat eben verschiedene Probanden und will das mischen mit Leuten, die gar keine Erfahrung haben und Leuten, die Erfahrung haben und sie wollte mich ja unbedingt dafür haben, ne, dass man sich quasi dann irgendwo nachts überfallen lässt, natürlich dann mit Schutzausrüstung und dann man guckt, wie man reagieren kann und wie viel Training bringt, blablub. Und ich interessiere mich ja dann immer für sowas, weil ich immer denke, so mal gucken, wo das denn so hingeht und was das für eine Person ist und natürlich habe ich mir schon gedacht, mal sehen, wie real du bist und habe dann auch immer schön weitergeschrieben und so. Und dann kamen irgendwann die Fragen so, ja, was muss der denn für Schutzausrüstung anhaben, der Mann, der dich dann angreift und was ist denn da das Beste und wie weh tut das denn und ne. Und dann habe ich gedacht, okay, so eine bist du, okay.
Oder so eine bist du.
So eine, ja, wie auch immer. Und dann habe ich auch später, das war ganz lustig, Internet sei Dank, man kann ja auch recherchieren, habe ich dann diese Person weiter bei Facebook gesucht und hatte dann von 1-2 Jahren vorher die Person auch gefunden, die dann angepriesen hatte, ja, ich habe hier 2 Tickets für einen total geilen Selbstverteidigungskurs und ich bin jetzt in Urlaub und deswegen kann ich da nicht teilnehmen oder ich habe jetzt ein Auslandssemester und ich habe die abzugeben, wo ich immer denke, was macht man denn dann aus so einer Nummer? Bin ich auch nicht weiter dann drauf klargekommen. Ich habe die Person dann nur irgendwann gefragt, was das denn damit auf sich hatte und irgendwie hat die dann nicht mehr zurückgeschrieben.
Meinst du, derjenige wollte wirklich Frauen überfallen und überlegt, was ich da für Schutzausrüstung anziehen könnte?
Nee, ich glaube, der wollte nur drüber reden, wie das so ist mit dem Eierschlagen und wie man das so macht und so. Also ich hatte letztens einen, der war sehr daran interessiert, wie das mit dem Würgen beim BJJ ist, weil sein Freund ihm das so ein bisschen gezeigt hatte und jetzt wollte er es von mir nochmal wissen und ich denke, warum fragst du mich denn? Frag doch deinen Freund. Ja, der wäre ja nicht sofort. Ich sage, ich stehe jetzt auch nicht neben dir, ne? Und auch diese Unterhaltung geht dann immer in so eine Richtung weiter, wo man denkt so, Mann. Und dann habe ich ihm irgendwann gesagt, ich so, Junge, so Patienten wie du, ne, ihr seid mein Job. Und dann hat er auch irgendwie nicht mehr weitergeschrieben. Aber das ist schon spannend, mit so Leuten nochmal zu schreiben, weil was da...
Spannend, ja, wenn man das so sehen will, spannend.
Ja, aus rein Forscher.
Ich hatte jetzt mit so vielen Frauen auch, so wie du jetzt mir gerade gesagt hast, das ist jetzt gerade so ein bisschen Revue passiert in meinem Kopf, mit so vielen Frauen Gespräche gehabt, die aus dem Kampfsport kommen. Auch das beste Beispiel damals hier, Sophie Wachter, Karate, deutsches Nationalteam, Kata-Team, die dann irgendwelche Weirdos hat, die anschreiben und sagen, hier kannst du mich nicht mal schlagen, kannst du mich nicht mal würgen, kannst du mir nicht mal in die Eier treten. Also, es ist ja schon nicht nur spannend, so wie du es jetzt beschrieben hast, sondern auch extrem lästig.
Ja klar, ich meine, im einfachsten Falle blockierst du die jetzt einfach. Also ich Gott sei Dank jetzt nicht so häufig, das wird jetzt immer mehr, aber die kann man einfach blockieren. Wenn man jetzt keinen Bock darauf hat, ich mache ja da meine Feldstudien dann immer, ich finde das ja auch lustig. Das Schöne ist auch immer, dass die dann, wenn die merken, so das geht in die falsche Richtung, dann sagen die auch so, ja, aber du bist ja auch komisch, wie du so reagierst. Ich so, Alter, du stellst mir gerade total komische Fragen und nur weil ich nicht so reagiere, wie du dir das vorstellst, drehst du das jetzt wieder um. Da sind wir wieder beim Thema, was dann Richtung Victim Blaming auch später wieder geht, dass man dann sagt, so, ja, mit dir ist irgendwas nicht in Ordnung. Ich denke so, nee, mit mir ist alles in Ordnung. Lass mich nur nicht auf so ein Spielchen ein. Und das, diese Psychokomponenten bei Frauen, das ist so hoch. Deswegen bin ich da auch, wie gesagt, der Meinung, ich schreibe mit so Leuten dann mal, um mal zu gucken, mit was die Mädels so zu tun hätten und was dann da für Phrasen rausgehauen werden, damit man dann da auch wieder sagen kann, so, da sollten alle Alarmglocken angehen oder so kannst du darauf reagieren. Oder, ne, wie gesagt, blockier einfach. Mein Gott, passiert ja nichts.
Furchtbar. So. Aber willkommen im digitalen Zeitalter, wo man mit jedem schnell kommunizieren kann. Ihr seid jetzt wieder im Saarland, im Oktober habe ich mitbekommen. Diesmal aber nur, ich glaube, 3 Tage, ne?
Ja, die 5 Tage waren krass und intensiv. Und ich weiß nicht, wer auch so viel Zeit hat, um das dementsprechend so zu planen. Das waren ja auch jetzt in der Woche. Wir haben es jetzt auf Freitag, Samstag, Sonntag gelegt. Und ich glaube, dass die Intensität, mit der wir das dann da machen, die Leute auch ganz gut abholt. Man hat nämlich in dem anderen Camp schon gemerkt, das ist irgendwann auch viel, weil du bist ja den ganzen Tag auf der Matte, du wirst ständig zugeballert mit neuen Sachen, mehr oder weniger. Und das ist zwar alles ganz toll, aber natürlich, man soll immer dann aufhören, wenn es am schönsten ist. Und dann haben wir das Programm ein bisschen mehr so zusammengestrickt, dass wir das noch gut bedienen können, dass wir alle abholen, alle mitnehmen können und dass es aber nicht zu viel wird.
Habt ihr denn jetzt schon Anmeldung für Oktober oder ist die Liste zu oder kann man sich noch anmelden?
Man kann sich noch anmelden. Ich glaube, ein paar Plätze sind noch frei. Ja, check das mal. Das wird auf jeden Fall auch wieder eine ganz tolle Sache.
Finde ich gut. Also, ich hatte damals schon mit Mandy drüber gesprochen, über dieses Chin-Killer-Team. Da hört man ja gar nichts mehr von, ne?
Nee. Keine Ahnung.
Haben sie auch nicht mehr bei euch gemeldet, ne? War ja, ja so ein bisschen Beef im Anflug.
Ich habe damit ja eh nichts zu tun. Bei mir war das tatsächlich so, dass ich, als ich meine quasi Selbstständigkeit jetzt geplant hatte und hatte Chin Killer gesehen, habe ich die auch mal kontaktiert und hatte gesagt, so, ich bin übrigens
die Anke.
Ja, hallo erstmal. Ich mache Selbstverteidigung, beziehungsweise ich bin hier in Schwarzgurt im Krav Maga. Habt ihr Interesse an noch einem anderen Coach in eurem Camp? Weil die sich ja immer alle so auf Selbstverteidigung spezialisieren, ohne jemanden zu haben, der aktiv irgendein Selbstverteidigungssystem unterrichtet, weil bei Frauen reicht das ja dann auch immer so. Das ist auch wieder so ein Thema, ne? Bisschen gutes Gefühl vermitteln, bisschen auf Pratzen schlagen, ihr seid ganz toll, juhu. Und dann ist man fertig. Ja, schade.
Kam nichts?
Doch, ich habe mich mit einer von denen unterhalten und die sagte so, ja, dann kannst du ja mal vorbeikommen, wenn du Zeit hast, dann lernen wir uns kennen, alles total legitim. Und man sagt so, okay, wenn ich dann im Urlaub Zeit habe, dann hätte ich mich auch darunter auf den Weg gemacht oder hätte das vielleicht mal abgeklappert. Aber die Vibes waren jetzt nicht so geil, also es war eher so, ja, kannst du mal vorbeikommen, gucken wir mal, aber eigentlich, ja.
Sind wir gut aufgestellt.
Ja, genau, was ja auch total legitim ist, ne, ja. Also.
Ja, mich hat damals, ich war damals schon beeindruckt, so wie die so an den Start gegangen sind, so gerade von der Social-Media-Präsenz. Aber dann ist es wirklich sehr, sehr eingeschlafen. Und dann, wenn du das so hörst von anderen Ecken, steckt wenig hinter. Schade eigentlich.
Ja, das Projekt ist ja gut. Und ich denke, die Mandy wird das einfach ganz gut weiterführen. Dieser Gedanke zu sagen, Empowerment durch Kampfsport ist ja eine schöne Sache. Wie gesagt, mit der Selbstverteidigung sehe ich das immer noch mal ein bisschen anders. Aber Frauen in Kampfsport zu kriegen, zu sagen, guck mal, Boxen ist cool, MMA ist cool, Grappling ist cool, BJJ ist cool, denen die Sportarten vorzustellen, dass sie da vielleicht Spaß dran kriegen und sehen, was das für sie tun kann, weil das macht ja auch einfach ganz viel mit dem Körpergefühl und auch mit dem Selbstbewusstsein. Mhm. Wie gesagt, auf der Selbstverteidigungsebene nochmal ein bisschen anderes Ding, weil da haben wir auch ganz oft dieses Kontextproblem. Nicht umsonst wurden ja auch genug Profisportlerinnen von ihren Coaches missbraucht, die also auch, die eigentlich hätten zusammenschlagen können, wenn sie dazu Lust gehabt hätten. Und da muss man eben mal sehen, dass genau das Thema ist, was die Selbstverteidigung bedienen sollte, dass gewisse Red Flags nicht ignoriert werden dürfen oder dass man auch ab einem bestimmten Zeitpunkt in die Handlung übergehen muss. Und natürlich ist man gehemmt, wenn man die Person kennt. Das ist ja das, was bei den meisten Vergewaltigungen auch der Fall ist. Es ist irgendwo in irgendeinem Kontext, dass das ein Bekannter ist, Onkel von, ein Freund von, Studienkollege, tralala.
Und das hat dich so ein bisschen auch animiert, letztens deinen Post zu verfassen. Denn viele werben oder machen Werbevideos, wo du Red Flags siehst und sagst, Leute, werbt doch damit nicht.
Ja, Kontext, ne? Also häusliche Gewalt ist da das Thema. Dann hat man Aufnahmen, wo man ganz deutlich sieht, das findet in einer Wohnung statt, wo dann der Mann sich die Frau nimmt und schlägt oder dann steht der mit einer Faust, geballten Faust vor ihr und sie kauert in der Küche oder auch schön. Ach,
klassische Bild, ja, genau,
wo man denkt, okay, das ist jetzt Kontext häusliche Gewalt, ja, aber was willst du denn so Frauen dann vermitteln? Also wenn ihr zu Hause von eurem Mann geschlagen werdet, dann kommt mein Selbstverteidigungskurs, ja, und dann, man muss ja auch sagen, dem ist ja was ganz anderes vorausgegangen. Bevor der die schlägt, hat er die über Monate oder Jahre erstmal dominiert, psychisch fertig gemacht und überhaupt dahin gebracht, dass sie sich schlagen lässt von ihm, ne? Muss man leider so böse sagen. Mhm. Und dann ist das mit dem Selbstverteidigungskurs nicht getan. Da gehst du in ein Frauenberatungszentrum und dann erkundigst du dich da, was du für Optionen hast, wie du dich da rausorganisieren kannst. Die helfen dir auch damit, dass das safe passiert, am besten ohne, dass der Mann das natürlich mitbekommt. Und auch zum Beispiel, wenn Polizei gerufen wird zum Thema häusliche Gewalt, habe ich mich letztens auch nochmal fortgebildet bei One Billion Rising, die hatten eine Kommissarin da, die hat ein bisschen darüber gesprochen, wie so Vorgehensweisen sind, wenn die Polizei gerufen wird zum Thema häusliche Gewalt, wie die da reingehen, womit zu rechnen ist, wie die trennen, damit man einfach mal weiß, so, womit habe ich denn zu tun? Ne, wie vermittle ich denn sowas? Oder was passiert denn da, wenn ich jetzt auch die Polizei rufe als Frau, wenn ich sage, mein Mann schlägt mich oder so, was kommt denn da? Und da muss man ja ganz klar sagen, sollte man sich über solche Themen informieren, wenn man Frauen unterrichtet, weil das sind Themen, die werden aufpoppen. Ich meine, gut, die Frauen, die jetzt mit häuslicher Gewalt zu tun haben, die landen seltenst währenddessen im Selbstverteidigungskurs, im besten Falle hinterher, weil sie gesagt haben, so, ich will jetzt was für mich tun und will mich dadurch nochmal anders stärken. Aber natürlich kommt das vor. Und
die psychologische Sache ist eine ganz große Schiene auch. Ne? Der psychologische Aspekt so ist auch eine ganz große Geschichte, die da mitspielt. Ne? Wenn du wirklich über Jahre lang von deinem Partner, sagen wir mal jetzt von deinem Ehemann, so untermalen wirst, unterbuttert wirst, dass du überhaupt Angst hast, überhaupt irgendwas zu sagen, aus dieser Beziehung herauszutreten, zur Polizei zu gehen, zum Frauenhaus zu laufen, um dann zu sagen, hier, mein Mann schlägt mich, das ist ja auch noch mit sehr viel Mut und verbunden. Das musst du den Frauen auch dann erstmal beibringen. Richtig. Ich glaube nicht, dass ein Selbstverteidigungstrainer, dass du dich da anmeldest und der sagt, ja Mensch, wenn dein Mann dich angreift, dann greifst du ihn hier hin und am Adamsapfel und Knie unten rein und dann kommst du da aus der Situation raus. Das wissen die meisten ja auch gar nicht.
Nur entweder die musst du den Tod,
die machen sich genau, ja auch gar nicht großartig dieses Bild, welche Tortur durchlebt diese Frau seit Jahren oder seit Monaten oder seit einer gewissen Zeit.
Ja, richtig. Ne? Das ist ja nicht, du kommst zu deinem Freund und der fängt auf einmal an, dich zu schlagen. Das wird ja so nicht passieren. Und dann ist noch das Nächste, wenn ich mich dann wehre, dann mache ich ihm ja sein Spielchen kaputt und dann kann er sich da nicht ausleben. Das heißt, wahrscheinlich rastet er aus. Im schlimmsten Falle tötet er mich. Mhm. Und darüber muss man sich einfach mal im Klaren sein, dass das eine Konsequenz sein kann.
Hast du Frauen kennengelernt, die da aus solcher Situation rausgekommen sind?
Nur bei Erzählungen. Jetzt so konkret, ne, ich habe schon viel gehabt, aber doch. Habe ich.
Und muss
ich muss immer noch mal.
Ja, ja, und die haben es geschafft, ja. Die haben wirklich den Weg eingeschlagen, Frauenhaus, Psychologen erstmal aufgesucht und irgendwann dann einen Kurs belegt, besucht, oder?
Es gibt ja unterschiedliche, auch da gibt es ja wieder unterschiedliche Stufen, dass man Frauen hat, die es schaffen, sich da alleine wirklich rauszulösen, was heißt, ich will jetzt nicht sagen, da war es noch nicht so schlimm, aber die wirklich so stark waren, dass die ohne Hilfe sich da rausgegraben haben und die haben meinen allergrößten Respekt, die das angefasst haben und jetzt auf eigenen Beinen stehen. Also unglaublich. Und dann gibt's auch die, die erstmal zur Beratungsstelle gehen und die auch zurückkehren zu jemand, der sie schlägt, nach dem Motto, ach, war gar nicht so schlimm, war nur der Arm gebrochen. Also da kenne ich schon, ja, ich habe schon schlimmere Sachen gesehen, das macht alles nichts, das gibt's auch.
Er liebt mich ja.
Ja, genau, und das ist auch alles total, nee, es ist nicht normal, aber es ist verständlich, dass man sich eben nicht mal eben so daraus lösen kann, weil die Ängste sind wahnsinnig und sind auch begründet, weil die sind auch nicht finanziell unabhängig. Die müssen gucken, wo bleiben sie.
Meistens haben die Kinder. Spielen so viele Aspekte, so viele Faktoren, wollte ich gerade sagen. Es spielen so viele Faktoren damit.
Das ist unglaublich und ja.
Ich kannte zum Beispiel jemanden, der wollte sich von seiner Frau trennen, hat es aber nicht gemacht, weil die zusammen Haus haben, die haben ein Kind zusammen. Kind war 14 oder 15, keine Ahnung. Und er hat einfach gesagt, ja, ich fühle mich da, der wurde jetzt nicht geschlagen oder hat auch nicht seine Frau geschlagen, aber das war eine einfache Sache, der hat sich einfach durchgequält. Ich habe keinen Kontakt mehr zu dem heute, aber der hat sich einfach durchgequält durch diese Beziehung und hat gesagt, ey, ich quäle mich halt durch, aber ich habe keine Lust, das Haus aufzugeben oder ich habe keine Lust, mein Kind nur noch am Wochenende zu sehen. Muss man ja auch sagen, ist ja dann meistens so der Fall, gerade bei den Männern. Und wenn ich mir dann vorstelle, du wirst dabei noch geschlagen, das musst du alles erstmal alles unter einem Hut kriegen. Und da brauchst du eine Menge Kraft und Mut dafür.
Das kann sich keiner vorstellen. Ich habe schon ein Problem, mir das vorzustellen, ja, bei den anderen Frauen. Das ist jemand, der sich aus so einer Beziehung löst, was die Person durchmacht und was die auch teilweise noch für Sprüche kriegt von auch Freunden, Verwandten oder sonst wie. Auch das ist echt ein Thema, wo man denkt, also Leute, das kann nicht euer Ernst sein.
Und es gibt auch immer noch Frauen, die auch Männer schlagen. Ne?
Natürlich, es gibt alles. Beziehung. Es gibt alles.
Meldet euch mal. Gibt es eigentlich dieses?
Ja, natürlich.
Das ist wirklich legit?
Ja.
Ich habe halt immer so die Videos gesehen und da machen sie auch viel dann schon diese Scherzvideos, ne, wie der Mann im Hintergrund staubsaugt und macht den hier.
Ja, die Frage ist, wer hilft da? Ich kenne jetzt leider keine Beispiele von Leuten, die das gesehen haben und da eingegriffen haben. Das müsste man ja dann mal aus Erzählungen irgendwie mitbekommen. Da habe ich keinen.
Aber was rät denn so ein Frauenhaus? Gehen wir jetzt mal davon aus, hier guckt jemand zu, der gerade in so einer Beziehung ist. Der erste Schritt wäre wirklich zum Frauenhaus.
Nicht zum Frauen, also Frauenberatungszentrum.
Frauenberatungszentrum,
die können dann einfach darüber aufklären, je nachdem, was in dem Fall eben so vorliegt, was du für Möglichkeiten hast. Und darum geht es ja. Und das sind wirklich die Experten, da will ich jetzt gar nicht so viel erzählen. Die können dir sagen, also wir können dir Folgendes anbieten an zum Beispiel rechtlichem Beistand. Wir können, wenn du ausziehst, schauen, wie gesagt, dann sind wir beim Frauenhaus. Dann ist eine Frage, wie krass ist das in der Beziehung? Muss man damit rechnen, dass der Mann ihr noch was antun möchte und. Oder muss sie erstmal so gucken, dass sie rauskommt? Das hängt ja von der Schwere der Übergriffe auch ab. Und das können die am besten einschätzen. Und vor allen Dingen müssen die Frauen erstmal überhaupt stärken, wenn die Frau schon den Weg dahin geschafft hat und hat gesagt, ich gehe jetzt dahin und ich lasse mich mal beraten. Dann ist das auch manchmal nur so eine Momentaufnahme. Die gehen wieder zurück und schaffen das einfach nicht, weil das so überwältigend ist und weil das so viel ist. Die lassen ja quasi
ihr ganzes Angst. Leben.
Ja, natürlich. Und das ist vollkommen berechtigt.
Ich hatte mal mit dem Frauenhaus zu tun. Ich hatte mal damals, da war ich 18, 19, Führerschein gerade, erstes Auto, Ausbildung. Und da habe ich nur zwischendurch noch ein bisschen Geld verdient, habe in der Pizzeria gearbeitet. Und zwischendurch musste ich dann noch mal, wenn nicht viel zu tun war, auch mal Pizzataxi fahren. Und dann hatten wir in Gelsenkirchen-Ückendorf, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, Bochumer Straße, da war ein Frauenhaus. Ich durfte nicht rein. Natürlich ich musste nicht. Draußen warten. Ja, ich will euch nur mal sagen, es kommt da kein Mann rein. Das heißt, in dem Frauenhaus, so wie ich das jetzt der Anschein war, waren die wirklich regelrecht sicher. Also da waren wirklich Leute, die rausgekommen sind. Du kommst da nicht einfach rein. Da war ein großes Tor. War schon eine gute Sicherheit, sagen wir mal so.
Die sind, es ist ja auch nicht bekannt, wo die sind. Und das ist ja auch richtig so. Aber womit die zum Beispiel dann danach zu tun haben, angenommen, die haben es wirklich geschafft. Die haben sich daraus organisiert. Die sind erst im Frauenhaus untergekommen, meistens ja mit den Kindern noch. Und sind dann irgendwann so weit, dass sie eine Wohnung haben können. Dann hat der Vater natürlich.
Warte mal, ich habe jetzt Bochumer Straße in Gelsenkirchen-Lückendorf gesagt. Also die Bochumer Straße ist lang. Es war nicht von außen erkennbar. So viel dazu. Erzähl weiter. Ich weiß aber, wo es ist.
Der Mann hat ja immer noch das Recht, das Kind zu sehen. Das heißt, auch da ist die Frau immer wieder damit konfrontiert, dass selbst wenn sie sich dann daraus organisiert hat und sie hat es geschafft und fängt an, auf eigenen Beinen zu stehen, dass sie immer wieder damit konfrontiert wird, dass dieser Mann das Recht hat, sein Kind zu sehen. Und dann holt er das bei der Tür ab. Und auch da gibt es Sprüche und unschöne Sachen und, womit die immer noch weiter zu tun haben.
Ja, da kenne ich eine Menge Storys drüber. Schön. Und ich bin ganz ehrlich, ich will jetzt hier nicht ihr das hier Victim Blaming betreiben. Ja. Aber was die Männer angeht, spielt jetzt keine Rolle, ob sie Schuld haben oder nicht. Wenn es um eine Scheidung geht, hat der Mann immer die Arschkarte. Gerade was die Kinder angeht. Da muss schon wirklich sehr viel passieren, dass die Frau die Kinder nicht irgendwie bekommt. Ich weiß es, weil ein guter Freund von mir, der engagiert sich schon seit Jahren in so einem Verband, auch in Essen, für Väter, die versuchen, ihre Kinder irgendwie mehr zu sehen oder generell versuchen, da mehr Kontakt zu bekommen. Und da hat der deutsche Staat leider noch nicht viel so für getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist zum Teil echt traurig, weil ich kenne so viele Geschichten, ich kenne so viele Frauen, die Kinder haben und die Männer behandeln wie den letzten Dreck. Beste Story ist, ein guter Freund von mir, der hatte eine Tochter und die durfte der immer nur zum Wochenende sehen. Und die hat dann die Kinder abgeholt am Wochenende und die Mutter hat dann die Kinder extra mit kaputten Klamotten dem übergeben. Und er musste dann erstmal neue Klamotten kaufen. Und dann hat er dann wirklich wieder alles eingekauft und am nächsten Wochenende genau das Gleiche. Der hat dann irgendwann Klamotten für zu Hause gekauft und hat dann, ne, wenn er wieder zurückbringt, ziehst du wieder die alten Klamotten an. Aber das war dann so Schikane und wo ich denke, muss man sowas machen? Kinder sind die Leidtragenden dabei.
Psychospielchen, ne? Gibt es auf beiden Seiten. Die leider. Kinder werden leider, die stehen immer dazwischen. Und da sollte man eben von Fall zu Fall gucken, was ist denn da jetzt tatsächlich.
Ja, aber das ist Deutschland leider noch nicht so weit. Wie sieht es denn mit BJJ aus? Braungurt, ja, wie viele Streifen hast du jetzt?
Nein, ich bin froh, dass ich, was heißt ich bin froh, ich trage jetzt erstmal meinen Braungurt.
Wie lange hast du denn schon den Braungurt?
Ich glaube, jetzt habe ich den jetzt schon 2 Jahre.
Okay.
Ich versuche da immer noch reinzuwachsen. Ich bin ja immer sehr kritisch und sehr unzufrieden mit mir. Und wie gesagt, mir geht es nicht um die Gürtel. Mir geht es wirklich darum, dass ich lerne, dass ich besser werde. Ich bin gern beim Training. Den Gurt habe ich an.
Aber machst du noch Wettkämpfe oder so?
Ich habe noch nie Wettkämpfe gemacht. Noch nie? Das war mir ja sonst mit meinen Arbeitszeiten nie möglich, mit am Wochenende. Also das zu planen und zu machen, wäre absolut absurd gewesen.
Aber jetzt? Juckt dich dann nicht so?
Jetzt ist es natürlich krass einzusteigen. Ein bisschen jucken tut es mich schon. Aber jetzt habe ich eben andere Prioritäten gerade. Deswegen wäre jetzt da ein Wettkampf nicht auf der obersten
Liste. Ja,
aber ich finde, die Erfahrung ist schon krass. Also ich ziehe den Hut vor jedem, der auf die Matte geht und sich so einem Wettkampf stellt, weil das sagt dir einfach ganz hart, wo du stehst. Also vom Kopf her sowie als auch vom Können.
Vom Kopf her noch viel mehr als
richtig
vom Können.
Richtig krass. Wir haben ja ein Mädel bei uns, die sich jetzt dem wirklich Wettkampf sehr verschrieben hat, die auch leider gerade im Krankenhaus liegt, weil sie sich beim Training da Sehne gerissen hat.
Gute
ganz,
Besserung.
Ganz blöd. Und schöne Grüße gehen raus an unsere Katja, die sich da richtig reingefuchst hat mit allem, was geht, mit Ernährungsberatung, mit Personal Trainer. Die steht nur auf der Matte und reißt da ihr Programm ab und will. Und ich habe die kämpfen sehen. Es ist eine Freude, weil die das einfach so toll durchzieht. Und auch die hat natürlich immer wieder mit ihrem Kopf zu kämpfen und mit ihrem Körper zu kämpfen und mit Weightcuts zu kämpfen. Und mein Gott, was ein Stress. Das muss man wollen.
Also die Leute, die ich jetzt so kennengelernt habe aus dem BJJ, da ist wirklich 50-50. Da sind Leute, die haben richtig Bock auf dieses IBJJF, auf dieses richtige Sport-Jiu-Jitsu. Ja. Und dann gibt es Leute, nee, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Die überhaupt nicht damit warm werden.
Also ich muss ja sagen, bei mir ist das so, ich habe meistens gegen größere Gegner gekämpft. Das heißt, ich konnte mein Spiel irgendwie nie so ausbauen und trainieren, weil alles das, was ich dann an Technik noch nebenbei gelernt habe, konnte ich nicht spielen aufgrund des Gewichtsunterschiedes. Dafür bin ich aber sehr gut darin, mich positionieren und zu schützen und auch klarzukommen, wenn Leute deutlich größer sind. Und da finde ich natürlich jetzt mittlerweile ein bisschen besser meine Lücken, um da auch mal zu submitten oder um da mal anders unterwegs zu sein. Und für mich ist manchmal echt komisch, mit Frauen zu grappeln, weil ich so wenig in meiner BJJ-Laufbahn hatte. Die sind immer mal sporadisch aufgetaucht. Und ich hatte kaum über einen längeren Zeitraum Frauentrainingspartner, mit denen man wirklich dann ganz andere Sachen üben kann. Und das fehlt mir zum Beispiel total. Das ist voll die große Lücke. Und die ich jetzt auch gerne schließen würde, weil jetzt habe ich mal.
Aber hier im Ruhrgebiet fallen mir aber, glaube ich, ein paar Frauen ein.
Auf jeden Fall. Die werden auch immer größer. Das Problem ist nur, also die Gruppe wird immer größer. Nur wir hängen ja nicht immer alle in einem Club rum. Und jetzt haben wir uns mehr angefangen zu organisieren, dass auch mal, dass die Open Mats mal.
Nur für Frauen.
Anders.
Luther Livre, hast du schon mal ausprobiert?
Nee, ich habe wohl mit Leuten gerollt, die Luther Livre machen, und? Aber ja, finde ich auch
mal
krass.
Sag mal ganz ehrlich, wenn du mit jemandem gerollt hast, der Luther Livre basiert ist, ist es ein anderes Spiel?
Weil ja, die gehen immer so viel an Füße.
Ja. Ja, aber das ist das, was die alle beim BJJ so ein bisschen kritisieren, ne?
Ja, es kommt ja darauf an, was du spielst. Auch beim BJJ gibt's
ja, aber es gibt es viele, die sagen,
viel, der nächste, der choked mehr, der übernächste ist der Armbar-König.
Ja, aber es gibt das, ja ne? Viele, die sagen aus dem BJJ, nee, das ist verboten bei uns.
Nö, also auch bei mir im Team nicht, und es wird auch unterrichtet, weil du musst ja wissen, womit du es zu tun hast. Plus es ist ja auch No-Gi mit dabei. Das heißt,
das
solltest du wissen. Ich mache auch beides, Gi und No-Gi, finde ich wichtig. Auch jetzt vom Selbstverteidigungsaspekt kann ja mal sein, dass jemand nackig ist, ne?
Oder eine Jacke anhat.
Genau. Und ich mag beides. No-Gi ist natürlich auch deutlich schneller und flutschiger. Also wer sich da gut schnell bewegen kann, ist auch deutlich im Vorteil. Ich bin auch ein Fan von Lapellspiel und Chokes. Deswegen bin ich da im Gi manchmal so ein bisschen mehr. Fühle ich mich dann wohler, gerade mit größeren Leuten, weil natürlich kann ich da besser Druck machen und meine Position besser durchsetzen. Und ansonsten bin ich ein absoluter Fan davon, dann auch mal zu wristlocken oder so, weil wenn ich den Armband nicht kriege und das Handgelenk ist gerade locker, dann ist das für mich eher die Möglichkeit, mal zu sagen, so, dann kriege ich dich eben hier, tu doch ein bisschen.
Ich war immer absoluter Fan von diesem Baseball-Choke.
Ja, mit Gi auf jeden Fall. Also da schmeiße ich mich ja manchmal richtig rein aus Positionen, wo dann auch meine Trainer manchmal gucken so, okay, das war jetzt.
Was sagst du denn zu diesen Grappling-Events in der Telefonzelle oder im Auto? Im Auto ist natürlich auch so ein Selbstverteidigungsaspekt, ne? Kennst du die?
Ja, voll. Ich habe auch, wo lief das denn? Wo sie die ganzen Experten zusammengepackt haben hier mit Karate und war auch Urban Combatist dabei, weiß ich gar nicht. Die sind immer in verschiedene, die in so einen Bus gepackt haben für Kampf gegen mehrere und
das
und.
War auf das YouTube.
Ist, ja, genau.
Da hatten wir schon drüber gesprochen gehabt, ja.
Ja, da war dann sehr spannend. Die Leute, die konnten natürlich alle kämpfen und da sind wir wieder beim Selbstverteidigungsaspekt. Die haben sich aber manchmal einfach beschissener positioniert, weil sie in ihrem Grappling-Film waren oder anderweitig und nur wenige konnten eben abstrahieren, dass ja eigentlich um Selbstverteidigung gehen sollte. Ja, und auch im Auto und so, klar, üben wir ja manchmal
aber
auch.
Aber kennst du diese Wettkämpfe, die jetzt in den Autos machen? Dann sitzen die nebeneinander,
ja, genau.
Haben den Gurt an und auf dem Piep, und Gurt auf und dann geht's los.
Ja, wer ist
Telefonzelle ist ein bisschen übertrieben, habe ich jetzt letztens auch gesehen. Aber so im Auto finde ich auch mal eine ganz gute Selbstverteidigungsszenario.
Ja, ist für mich zum Beispiel sehr praktisch. Ich kriege ja überall meine Füße dazwischen, weil ich so klein bin. Da habe ich dann mal einen Vorteil. Tatsächlich, weil ich kann mich da besser bewegen als so ein langer Lulatsch. Das ist auch nicht schlecht. Wir machen ja manchmal auch Krav Maga-Szenarien im Auto, das ist ja nicht. Ja. Also man sollte ja alles so ein bisschen mit einbeziehen, dass man mal sieht, womit hat man es denn da zu tun.
Telefonzelle ist halt Quatsch, gibt halt kaum noch eine Telefonzelle. Ich weiß gar nicht, ob die meisten, die jetzt hier zuhören oder zusehen, noch Telefonzellen kennen.
Ja, vielleicht Fahrstuhl wäre dann im Angebot, da kann es auch mal eng sein, ne?
Das Paternoster, noch besser. Paternoster, Fahrstuhl, Flur. Wir haben damals beim Capoeira, es gibt ja dieses weite Spiel und ein enges Spiel beim Capoeira und wir haben damals dann mal eine Zeit lang auch in so einem kleinen Flur einfach mal so ein bisschen trainiert, weil du dann wirklich nur anderthalb Meter hast, um da die Sachen zu machen. Ist auch eine schöne Schöne Geschichte im Flur.
Hast du dir die Füße auch schön angehauen an der Wand?
Nee.
Gut.
Nee. Da wird ja dann langsam gespielt. Aber ich muss sagen, für diejenigen, die dieses Video noch nicht gesehen haben, ich glaube Martial Arts Journey, Rokas, der vom Aikido zum BJJ gefunden hat oder zum MMA gefunden hat, der hat, glaube ich, diese Videoreihe auf YouTube. Und da sind ja dann die ganzen Profis bei, die ganzen YouTuber bei, wie Sensei Seth und Mike und wie sie alle, ich glaube Wonderboy Thompson ist, glaube ich, auch dabei. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, die sind immer eng verwandt miteinander. Eine absolute Empfehlung, und da kommen wir nämlich jetzt zur Rubrik Empfehlung, denn diese Videoreihe, ich weiß nicht, aus wie vielen Teilen die besteht, ist wirklich unterhaltsam. Und wirklich, wenn ihr auch mit Selbstverteidigung nichts am Hut habt, guckt sie euch trotzdem an, weil da sind Leute, die kommen aus dem Kenpo-Karate. Ich glaube, Icy Mike ist mehr, ich war, glaube ich, früher mal ein Polizist. Sensei Seth ist American Kenpo. Dann gibt es Leute, die kommen aus dem MMA oder Grappling-Bereich, und die werden dann in Situationen verfrachtet. Bestes Beispiel: Angriffe im Bus. Hast du auch das gesehen, wo die mit dem Messer angegriffen werden?
Ja, da sind wir nämlich dann direkt beim Thema, ne? Mal lieber Sachen geben, als dann damit zu kämpfen. Und ja, da ist das dann der feine Unterschied.
Und viele sind wirklich an die Grenzen gekommen.
Ja. Und ich habe immer gedacht, dürfen die nicht in die Eier treten? Weil ich finde das, die können ja grappeln, wie sie wollen, aber man kann es einfach manchmal einfacher lösen. Dann hast du den Reststress nicht. Irgendwie bist du in einer guten Position, triffst du da, kannst du auch wieder anders kontern. Ich verstehe das nicht.
Ja, ich glaube, das ist so, ich weiß nicht, ob man sich das aberzogen hat, Eier treten und Augen stechen, aber das ist ja das Manko, womit Krav Maga auch so ein bisschen so zu kämpfen hat. Ne? Ihr mit eurem Eier treten oder Augen stechen. Ja, aber das ist wirksam.
Ja, genau. Und die Diskussion habe
ich
ja auch
so. Guck dir mal UFC-Kämpfer an, MMA-Kämpfer.
Genau, ja, das ist Schluss.
Stich in den Augen, sofort vorbei. Schlag unten in die Nüsse. Unterbrechung.
Ja, dann kommt immer das Argument so, ja, da wirst du bei mir eh nicht treffen. Und dann sage ich immer so, ja, dann lass doch ausprobieren. Und
doch.
Ich muss ja auch nicht zuerst unten reinschlagen. Ich kann ja auch ganz gepflegt erst in die Fresse hauen, bevor ich dir in die Eier gehe. Dann bist du auch abgelenkt. Also ich bin da ja flexibel, was das angeht. Aber was ich
immer... Zitat. Anke.
aber ich habe auch eine Person, die das gerne mal bei mir ausprobiert. Ohne Tiefschutz, und hatte mich letztens mal in einem Mataleon von hinten im Stand. Ich hatte mich unterhalten mit jemand und kam von hinten und wollte mal gucken,
die Person,
was ich dann so mache. Ja, genau.
Mann oder Frau?
Mann. Hüfte an die Seite, beherzter Griff nach hinten. Ich hatte auch was in der Hand.
Die ohne einfach so Überraschung.
Ja, genau. Einfach mal zum Zug. Die sind immer, die möchten gerne wissen, wie ich reagiere und das dann mal ausprobieren. Und ich mache das nicht mehr, dass ich sage, ich würde dann in die Eier schlagen oder sonst wie. Ich war jetzt nett, ich habe nur gegriffen. Er stand dann erstmal ein paar Meter hinter mir, guckte mich mit weit aufgerissenen Augen an und sagte, aber Anke, ist der Bart doch funktioniert. Ich musste noch nicht mal irgendwas anderes machen. So, also da sind wir wieder beim Thema Überraschung. Ja, dann funktioniert es nämlich auch. Wenn ich mich, wenn das Erste ist, was ich mache, dass ich meinen Wirkungstreffer da gut setzen kann, dann ist auch alles in Ordnung.
Du, das hatte ich bei mir auf der Arbeit damals. Ist Jahre her. Der Typ hatte gesagt, ihr macht Selbstverteidigung und so. Aber wenn ich von hinten komme und dich würg, da kannst du doch nicht rumgreifen, war ein bisschen größer als ich. Und dann eines Tages, das war aber auch so reflexartig, kam er von hinten und wollte mich irgendwie greifen. Und ich habe einfach nur mit dem Ellbogen nach hinten, einfach nur, der war noch nicht mal fest, einfach mal in die Magengegend, sofort losgelassen.
Ja, weil die nicht damit gerechnet haben.
Das ist es.
Das ist ja immer der Überraschungseffekt. Deswegen, umso besser man vorbereitet ist, dann auch in Aktion zu treten, umso besser die Chancen, wenn man das dann durchzieht und nicht halbherzig, sind auch für die Frauen wirklich die Chancen, dass man da gut was reißen kann, sehr, sehr groß.
Hast du Empfehlungen?
Ja, an alle Frauen. Leute, geht zum Training. Sucht euch was, wenn ihr jetzt nicht hier im Essener Raum seid. Ihr seid ja herzlich willkommen bei mir. Probiert es mal aus, ob es was für euch ist. Ansonsten sucht euch irgendwo anders eine Selbstverteidigungsschule oder BJJ oder irgendwas anderes. Probiert das mal aus mit dem Kampfsport. Und
wo und wann gibst du denn Unterricht?
Ich gebe für Teenager-Mädels am Montag von 16 bis 17 Uhr in Essen-Werden in der Physiopraxis Unterricht und am Mittwoch.
Eine Physiopraxis?
Ja, die hatte noch einen Raum übrig. Ist ja gar nicht so einfach, Räume zu kriegen. Ne? Das ist eine Katastrophe. Ja, und die hat einen schönen Raum, den sie mir vermietet. Und mittwochs bin ich da mit den Frauen von 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Also ich habe was für die Töchter und für die Mütter.
Wie kann man dich dann kontaktieren? Hast du eine eigene Homepage noch nicht, ne?
Doch, habe ich. Hast schon? Aber ich habe keine eigene Domain. Asche auf mein Haupt. Und deswegen kontaktiert mich über Insta. Da findet ihr auch den Link zu meiner Webseite, wenn ihr mehr lesen wolltet. Ich sage mal, Insta ist mehr für die Bildchen und die Webseite ist dann mehr zum Lesen. Da findet ihr den Link zur Webseite. Da müsst ihr das nicht eingeben. Das ist so ellenlang. Ich werde es dann demnächst auch mal ändern.
Schreibt die Anke an. Kommt einfach vorbei und einfach mitmachen. Ne?
Richtig. Ja. Probiert es aus. Es wird was für euch tun. Und stellt euch dem, habt Spaß dran. Das ist, wie gesagt, Selbstverteidigung für mich sollte mehr ein Lifestyle werden und so will ich es auch unterrichten,
das
dass
Problem,
man Spaß dran hat.
Das Problem ist, dass die meisten, jetzt wird es ja auch gerade wieder so Richtung Herbst und Winter, es nicht schaffen, von der Couch hochzukommen. Und ich habe gestern ein Video geteilt von David Goggins, das ist an die Männer gerichtet, fand ich wunderschön, der gesagt hat, du sitzt jetzt irgendwo auf der Couch, da möchte ich, dass du deine Eier findest. Greif sie, hast du das gesehen?
Ja,
das Video? Greif sie mit der einen Hand. Wenn du sie gefunden hast, such dir Schuhe und geh laufen. Du wohnst irgendwo, wo ein Boden gibt, mach Sit-Push-Ups. Es sind so viele Leute, die gerade so diese Disziplin, ey, manchmal ist es bei mir auch, man bricht die Disziplin ein, ist völlig in Ordnung, aber da musst du versuchen, wieder auf den Weg zu kommen. Und es ist halt hart. Es macht halt manchmal auch keinen Spaß, gerade was früh aufstehen, wenn es darum geht, früh aufzustehen, zum Training zu gehen. Aber ich kann immer nur sagen, ich kenne so viele junge Frauen und junge Männer, die aussehen, als sehen sie wie eine geplatzte Bockwurst. Und wenn du dann mit denen redest, ja, ich habe aber keine Zeit, zum Sport zu gehen. Du hast Zeit, morgens dir die Zähne zu putzen. Auch das macht keinen Spaß, aber es ist unabdingbar. Und das Gleiche ist, ich merke es jetzt mit 45, je älter du wirst, desto wichtiger ist es, irgendwas, wenn es nur ein paar Gewichte heben ist.
Use it or lose it, ne?
Es ist fundamental wichtig. Wenn du nicht so aussehen willst wie ein, weiß ich nicht, Karl Lauterbach oder irgendeiner, der, hier Joe Biden, bestes Beispiel, tut was. Und wenn es wirklich nur zu Hause ist und 5 Minuten am Tag ein paar Liegestütze oder Sit-Ups oder ein bisschen um den Hausblock gehen, ein bisschen leicht laufen, joggen, aber macht was.
Ja, und vor allen Dingen, ihr fühlt euch hinterher so viel besser.
Ja.
Dann feiert euch auch mal dafür. Ich sage immer, wenn ihr was gemacht habt, dann feiert euch doch mal. Ich sage nicht, oh, ich war nur spazieren. So, nee, ich war spazieren, das war super, morgen mache ich das gleich nochmal.
Ey, ich habe es letztens mit dem Chris gesagt, ich gehe ja 2-3 Mal die Woche morgens, bevor ich zur Arbeit gehe, zum Fitnessstudio. Und dann ist es dunkel. Und dann bist du da mit ein paar Leuten und du ziehst dein Programm durch und dann kommst du raus, du hast frisch geduscht, ziehst Klamotten an und das klingt vielleicht ein bisschen romantisch und vielleicht ein bisschen kitschig, aber wenn du siehst, dass die Sonne aufgeht und du hast ja den Sonnenaufgang erarbeitet, du fühlst dich nicht nur, weil die Sonne aufgeht, aber du fühlst dich halt gut, weil du was schon getan hast. Du hast irgendwas mit deinem Körper angerichtet und fühlst dich direkt energiegeladen. Und glaubt's mir, wenn ihr jetzt die Person seid, die zu Hause auf der Couch nur liegt und sagt, ah, das ist nichts. Sport ist noch nie was für mich gewesen. Meine Eltern waren auch nicht sportlich. Bullshit. Macht's. Und Joe Rogan hat's mal, glaube ich, gesagt, würde es diese Pille geben, die dieses Gefühl erzeugt, nach dem Sport, nachdem du was getan hast. Bestes Beispiel BJJ. Da bist du ja platt wie Sau. Aber wenn du dann nach Hause gehst, du fühlst dich wie neu geboren. Würde es diese Pille geben, die dieses Gefühl erzeugt, jeder würde sie kaufen.
Ja, und jeder geht lächelnd aus dem Training.
Ja.
Ist das auch immer so faszinierend. Die Leute kommen an, meistens haben sie ihren Alltag noch mit dabei. Die sind auf der Matte, da gehen die Mundwinkel schon hoch. Und wenn sie alle rausgehen, dann kann man in die Gesichter gucken und sagen so, jo.
Ja, natürlich ist es manchmal auch unangenehm und unbequem. Und manchmal ist es draußen kalt, aber einfach machen.
Ja, aber ich habe auch noch keinen getroffen. Das geht auch an die Frauen, die auch dann gerne mal mit ihrem inneren Schweinehund. Und ja, das ist unangenehm, was wir machen. Und ich fordere die Leute dann natürlich auch immer wieder. Und man fühlt sich auch nicht immer geil. Aber die gehen eigentlich immer raus und haben deutlich besseres Gefühl. Die waren froh, dass sie beim Training waren. Und dann ist es schade, wenn sie in der nächsten Woche vergessen, wie geil sich das angefühlt hat und dann auf der Couch bleiben.
Ja.
Deswegen, Mädels,
tut was.
Denkt an das Gefühl, es wird besser und es macht auch Spaß. Und eigentlich, man hat auch eine coole Gemeinschaft da. Und kommt zum Training, alles ist besser.
Sehr gut, haben wir einen schönen Abschluss gefunden. Ich muss mich jetzt nochmal entschuldigen, weil die eine Kamera ausgefallen ist. Der Grund war, das erste Video, was ich mit dem Coach hochgeladen habe, war nicht in 4K. Das heißt, es hatte eine miese Qualität, was das angeht. Ich habe die Kamera jetzt oben neu eingestellt, aber aus welchem Grund auch immer, stoppt die alle paar Minuten. Deswegen haben wir jetzt nur 2 Kameras. Ich lobe Gebesserung und vor allem hier. Das wird sich auch noch ändern. Ne? Also wir bleiben nicht so hier wie in so einem Karton sitzen. Anke, schönen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja, und wir haben uns das erste Mal kennengelernt.
Richtig.
Persönlich. Sonst haben wir uns nur digital gesehen. Ja, Leute, ich wünsche euch einen schönen Resttag, Restmorgen, Restabend, je nachdem, wann und wo ihr diese Folge hört, / seht. Wenn ihr auf YouTube die ganze Sache seht, abonniert. Ihr kennt den ganzen Gedöns. Ich will ja nicht dieses Influencer-Gelaber von mir geben, aber tut was. Supportet uns. Supportet die Anke, supportet Frauen im Kampfsport, supportet uns, supportet mich, supportet diesen Podcast und ich wünsche dir alles Gute. Schönen Restsonntag.
Vielen Dank.
Und wir hören und sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin. Ciao.